sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zu Folge 131 von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben heute wieder einen bunten Ligenmix für euch mit Spielen aus der USL Super League, der Championship und der League One. Obwohl der US Open Cup diese Woche ausgespielt wird, haben wir das thematisch noch nicht im Programm. Ganz einfach darum, weil heute Nacht für uns noch die nächsten Spiele stattfinden und wir ja eben meistens das dann in der Rückschau eine Woche später machen. Deswegen nur als kleiner Disclaimer: US Open Cup nächste Woche, diese Woche reiner Fokus auf die, ja, namensgebende Ligen. Für die es noch nicht wussten, Anne und ich mögen Trikots und sind auch durchaus Kritiker, was Logos und Designs angeht. Und wir haben heute ein neues Logo für euch mitgebracht und das möchte ich nicht zuerst alleine bequatschen, sondern auch mit der wundervollen Anne.
Hallo.
Wundervolles Logo ist eine Meinungssache, würde ich sagen, denn ich habe zu dem kommenden Logo bisher ungefähr zwei Meinungen gelesen. Total großartig und was zur Hölle. Deswegen frage ich dich, liebe Anne, um welchen Club handelt es sich? Wie sieht das Logo aus und welches Team würdest du eher vertreten?
Naja, wenn man sich ein neues USA-Team vorstellt, dann denkt man natürlich sofort an einen Club, der als Beinamen Atletico hat und als Hauptnamen dann Dallas hat. Atletico Dallas. Die haben jetzt ihr Logo bekannt gegeben. Und also ich bin ein bisschen überrascht. Aber, was heißt überrascht? Eigentlich bin ich gar nicht überrascht. Aber vielleicht kommen sie ein bisschen zu spät damit, weil sie haben offensichtlich ein Logo entworfen, was dir zu Ehren gilt. Denn sie haben einen Wolf da reingepackt. Aber du hast halt dein Herz schon an einen anderen Club verschenkt und sie kommen jetzt einfach viel zu spät damit. Da hätten sie vielleicht irgendwie anderthalb, zwei Jahre früher kommen sollen. Das Logo als solches, ehrlich gesagt, erinnert mich ein wenig an so mittelalterliche, strich frühneuzeitliche Logos, Wappen, wie auch immer. Man sieht auf der linken Seite eine Schlange und auf der rechten Seite halt einen Wolf, wobei ich den jetzt, also das hätte in meiner Meinung auch irgendwie ein Kojote oder ein Hund einfach sein können, den als Wolf zu identifizieren, wäre jetzt nicht meine erste Intention gewesen, aber okay. Und ja, also das ist jetzt nicht hässlich und das ist irgendwie auch mal ein anderes Logo, aber irgendwie so richtig cool finde ich es jetzt auch nicht. Vor allem fehlt mir auf jeden Fall der Fußballbezug. Wenn ich nur dieses Logo sehen würde, würde ich denken, ja, das ist bestimmt zu irgendeinem Mittelalterfest, das Logo. Aber eben nicht zu einem Fußballclub.
Ich muss euch vorstellen, das Logo ist an sich theoretisch schwarz mit einem silbernen Rand in so einer typischen mittelalterlichen Wappenform und eben dann auf silbernem Grund und halt wirklich sehr, sehr detailliert gebastelt, also man kann es aus der Nähe wirklich sehr krass detailliert sehen, haben wir eben die Schlange und den Wolf. Oder eben für die, die es kennen, auch transparent, wo man dann nur die beiden Tiere sieht. Ich bin ehrlich, ich denke bei diesem Logo eher so ein bisschen entweder an die Hogwarts-Häuser von den Harry Potter-Büchern oder an irgendwie eins der Logos aus den Game of Thrones-Universen, was da diese verschiedenen Königreiche angeht. Und würde auch nicht per se an den Fußballclub denken. Muss aber sagen, an sich finde ich es ja immer ganz gut, wenn Teams einen eigenen Weg gehen, was Logos und Namen angehen und nicht so aus der Schablone agieren. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, was ich davon halten soll und auch nicht, was das mit Dallas per se zu tun hat. Aber habe auch gerade ehrlich gesagt nicht die komplette Folklore im Kopf und auch nicht, welches Tier gerade in welcher Region Wappentier ist. Ich finde es okay, es ist was Besonderes. Mich haut's jetzt nicht um. Genau wie den Namen. Also Atletico Dallas, ja, kann man machen. Was mir aber allerdings auffiel, wo ich eine durchaus Marktlücke sehe, ist, dass in dem quasi Bekanntgabetrailer die Hauptsprache Spanisch war und englische Untertitel gelegt worden sind. Und man weiß ja, dass auch vor allem in Texas sehr viele Latinos wohnen und generell Spanisch durchaus die Hauptsprache in gewissen Regionen ist. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, wäre das, wenn das der Club durchziehen würde oder sollte, mit Hauptsprache Spanisch, der erste texanische Profiverein sein, bei dem nicht Englisch die Hauptsprache ist. Was ich nicht verkehrt finde, weil man könnte so A, die Latinos noch mehr ansprechen, B, wäre es was Besonderes und C, hilft das vielleicht gegen die üblichen wir kennen nur Liga MX Vereinsfans klarzukommen. Weil meine Toros zum Beispiel, die ja in der Grenzstadt gewohnt haben, zwischen Texas und also oder Mexiko, also direkt an der Grenze, da waren dann auch die meisten Fußballfans Fans von irgendeinem mexikanischen Club. Wenn du halt so schon direkt mit auf die spanische oder spanischsprachige Bevölkerungsgruppen zugehen würdest und die hauptsächlich ansprichst, hast du vielleicht eine Marktlücke gefunden, die ganz gut ist. Ich sag bewusst vielleicht, weil die meisten Tweets sind halt dann doch auf Englisch, aber ich würde es gut finden, weil das ein Alleinstellungsmerkmal wäre. Denn ansonsten sehe ich da relativ wenig, was da ist. Weil Dallas oder Vorregion hat schon ein Team, es gibt schon 30 texanische Teams. Aber hey, auf jeden Fall in der USA Championship, aber ich meine 2027 Atletico Dallas, das erste USL-Team aus der Region. Ja. Eine weitere News, die ich glaube sogar noch kurz vor unserer letzten Aufnahme rauskam oder um so einem Dreh rum. Birmingham Legion hat jetzt endlich einen Nachfolger für die Trainerposten bekommen. Denn nachdem sie ja mit Tommy Söhn überhaupt nur als Trainer in die Saisons gegangen sind, war ja die Frage, wen wird Birmingham holen? Holen sie irgendwie einen kleinen Namen, weil sie irgendwie auf alles an den Teppich kehren wollen oder wollen sie volle Lotte reingehen und einen großen Namen holen, nachdem sie ja so krasse Spieler geholt haben wie Danny Trejo? Jetzt ist bekannt, dass sie sich für die zweite Option entschieden haben, denn sie haben sich Mark Briggs geholt. Das ist der ehemalige Trainer von Sacramento Republic, der sie jahrelang betreut hat und sie auch unter anderem in das US Open Cup Finale gegen Orlando geführt hat. Und daher die Frage an dich, liebe Anne, was hältst du von der Verpflichtung und glaubst du, dass er oder generell ein neuer Trainer mit dem Kadermaterial von Birmingham wirklich genug anfangen kann?
Na gut, das ist ja seine zwangsweise Hausarbeit. Er muss es ja schaffen, mit dem Material, was er da hat, umzugehen, weil ansonsten sie werden ihm schon auch noch ausreichend Zeit geben. Davon gehe ich aus. Ich finde die Verpflichtung aber gar nicht so schlecht. Der hat seine Erfahrung gemacht, war ja unter anderem auch bei den Real Monarchs relativ lang Trainer. Na gut, 2 Jahre so etwa dürfen es gewesen sein. Also das ist jetzt gar keine so schlechte Verpflichtung. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, wie lange sie jetzt gebraucht haben, da jemanden zu finden, mit dem sie dann offensichtlich irgendwie langfristig auch noch arbeiten wollen. An sich erwarte ich aber von ihm schon, dass er es schafft, mit dem, was ihm zur Verfügung steht und dann mit Zeit und auch den Möglichkeiten einzuwirken, da was Vernünftiges zu formen.
Was mich am meisten verwirrt, ist ja, warum er so lange gedauert hat, bis er einen Verein gefunden hat. Weil er wurde noch in der Endphase der letzten Saison entlassen, das war also Anfang November. Jetzt fast ein halbes Jahr später hat er erst einen neuen Club gefunden. Da würde mich interessieren, hat er auf höhere Aufgaben gehofft und irgendwie auf einen MLS-Verein gewartet, der nicht kam? Oder hat er aufs Ausland spekuliert? Denn es gab ja zwischendurch schon einige USL-Clubs, die auch gesucht haben und die mit Handkuss genommen hätten. Wie die Tampa Bay Rowdies zum Beispiel. Und ja, also für die, die ihn nicht kennen, er war unter anderem Spieler bei den Wilmington Hammerheads, die mit denen er dann auch der erste Trainer gewesen ist. Es war in den frühen 2015 oder 16er Jahren. Dann war er Co-Trainer von Mike Petke bei den Real Monarchs und dann der Cheftrainer für knapp 2 Saisons. Und eben jetzt hauptsächlich von Ende 2019 bis Ende 2024 bei Sacramento. Gilt als sehr offensiv interessierter Trainer, der sehr gerne auch mit guten Spielern umgehen kann und der eher auf quasi ältere Qualitätsspieler setzt, denn auf zwingend Akademie-Jungs. passt eigentlich zu Birmingham, denn die haben jetzt auch eher selten eigene Akademiekinder. Ich bin ehrlich, ich finde die Verpflichtung gut, sinnvoll, bin aber gespannt, ob es am Ende auch zum System passt oder ob das Problem nicht irgendwo tiefer gewurzelt lag. Unterm Strich, wie gesagt, die Verpflichtung macht Sinn für beide Seiten. Ich bin nur überrascht, dass es eben lange gedauert hat, für Mark Briggs einen neuen Verein zu finden. Und Birmingham ist zwar jetzt nicht der schlechteste Club der Welt, aber auch nicht definitiv eins aus der Top 3, Top 5 Ebene. Daher überrascht mich das. Aber unterm Strich, Birmingham hat einen neuen Trainer und jetzt muss man schauen, wie sie damit klarkommen.
Vielleicht wollte er einfach nur erstmal ein paar Monate Urlaub machen.
Das stimmt natürlich.
Einfach mal die Seele baumeln lassen, mal ein paar Wochen nichts mit Fußball zu tun haben. Nur entspannen. Gehen wir mal davon aus, dass es genau daran gelegen hat.
Ich meine, ich könnte es nicht mal verbürgen. Also wenn du dein ganzes Leben gefühlt Fußballtrainer oder Spieler bist, bist du eh selten bei der Familie, hast ganz schön viel um die Ohren, den Leistungsdruck und so weiter. Und dann mal ein paar Monate sagen, komm, ich bin für meine Familie zu Hause oder widme mich irgendeinem Hobby wie, keine Ahnung, Bonsai-Baum züchten. Kann bestimmt durchaus auch mal nicht schaden im Vergleich zu wirklich irgendwie 40 Jahre durchweg Trainer sein. Und irgendwann dann erst mit 70, 80 überhaupt mal ein bisschen Zeit mit der Familie zu haben. Oder für Freunde, Hobbys, Haustiere, Bartergamen, irgendwas.
Wir werden es vielleicht nie erfahren.
Aber ja, gehen wir von den möglichen Optimismen bei Trainern zu einem sehr optimistischen Team, das wir zuletzt sehr pessimistisch betrachtet haben. Ihr habt es vielleicht schon erraten, wir reden über Brooklyn. Denn der Brooklyn FC, oder genau gesagt die Damenabteilung davon, die war ja so berühmt deswegen, dass sie dieses Jahr noch keinen einzigen Sieg geschafft hat. Immerhin haben wir jetzt ja immerhin Anfang Mai. Aber, oh Wunder, sie haben ihren ersten Sieg geholt. Und zwar Anfang Mai, am 4. Mai gegen Fort Lauderdale. Und an dich gefragt, liebe Anne, da wir Lauderdale erst letzte Woche, glaube ich, im Programm hatten, gegen, lass mich nicht lügen, Carolina. Was war so deine Erwartung zum Spiel und wo du Brooklyn gesehen hast, würdest du sagen, sie waren die bessere Mannschaft?
Also meine Erwartung an das Spiel war, dass das kein fußballerisch hochwertiges Spiel werden wird. Und ich kann auch schon mal sagen, das ist auch bestätigt worden. Fort Lauderdale spielt ja auch überhaupt nicht gut, hat ja auch zuletzt so einige Niederlagen kassiert. Gut, gegen Carolina ist es jetzt auch kein Wunder, die spielen doch sehr stark. Aber dass dann ein Gegner wie Brooklyn, die ja bis dato noch gar kein Spiel gewonnen hatten in diesem Jahr, dass das dann nicht die allerschönste Partie wird, war dann halt auch zu erwarten. Und ja, also die Partie hat schon Schmerzen manchmal gemacht, muss ich leider sagen. Das war wirklich qualitativ nicht gut, gar nicht gut.
Was mich gerade auf das Punkt Qualität zurückbringt, die USLW startet gerade in ihre neue Saison. Die College-Liga der Damen im USL-Kosmos. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Hust, hust.
Da würden beide Teams auf jeden Fall sehr, sehr gut reinpassen. Dem kann man nicht widersprechen.
Beginnen wir mit Kacktoren und mit dem ersten Tor der Partie. In Minute 19 haben wir das erste Tor für Brooklyn. Und das ist wirklich sehr kurios und stellen wir uns auch ein bisschen unglücklich, unnötig gewesen. Denn Brooklyn kommt zum Angriff. Eine Damerin, Graziano, läuft relativ ungestört auf den Strafraum zu. Die Keeperin von Fort Lauderdale stürzt aus dem Strafraum raus, bemerkt, während sie rennt, dass sie den Ball nicht mit der Hand nehmen kann, versucht quasi mit der kompletten Körperlänge in den Schuss reinzuschlittern. Allerdings prallt dann der Ball von ihr auf die Stürmerin zurück, von ihr übers Tor, von ihr über den anderen. Also der Ball geht von der Stürmerin auf die Torhüterin, prallt zurück auf den Körper der rennenden Stürmerin und fliegt dann in einer relativ langsamen Flugkurve in das leere Tor rein. Sehr kurios. Also zum einen fand ich ein bisschen unnötig früh, dass die Keeperin rausgekommen ist, weil da noch Verteidigerinnen waren, die noch hätten einholen können. Und zum anderen war es echt ein bisschen kurios und glücklich, wie der Ball dann natürlich perfekt über die Torhüterin rüberfliegt und dann ins leere Tor trudelt.
Es dauert 7 Minuten, bis ein weiteres Tor fällt. In dem Fall ist es allerdings ein Ausgleich. Es gibt einen Freistoß für Fort Lauderdale. Und dieser Freistoß wird erst einmal von einer Verteidigerin von Brooklyn mit dem Kopf so ein bisschen touchiert, woraufhin er ein wenig weiter nach rechts fliegt, genau in die Richtung von mehreren Mitspielerinnen und Angreiferinnen. Und da ist dann ein bisschen Gewusel. Die sind alle sehr dicht beieinander. Eine Spielerin von Fort Lauderdale bekommt den Ball dann ja auf halber Höhe und kann dadurch den Ball über die Torhüterin rüberlupfen in das Tor. Das ist jetzt kein so krasses Kacktor, aber es ist auch kein schönes Tor. Beziehungsweise ich würde es nicht als Kacktor bezeichnen, aber auch nicht als schönes Tor. So ist es besser.
Ja, da gehe ich mit. Es gibt bei mir ja oft leider so ein bisschen das Problem, dass ich die Torhüterinnen von Brooklyn, ich sage bloß die Mehrzahl, weil sie mehrere eingesetzt haben, nicht so krass gut fand. Aber Minute 38 gab es eine gute Szene bei den Damen von Brooklyn, denn eine Purchill hält einen sehr, sehr guten Schuss einer Fort Lauderdale-Spielerin, denn die rannte alleine aufs Tor zu, zwei Verteidigerinnen joggten so ein bisschen hinterher. Und da kennt man die Situation. Die Keeperin kommt raus, die Spielerin umkurvt sie oder lupft drüber und der Ball ist drin. In diesem Fall schießt die Stürmerin von Fort Lauderdale aufs Tor und die Torhüterin kann den Ball gut zur Seite klären. Hat mir in der Hinsicht gut gefallen, weil du da wortwörtlich der letzte Mann bist oder in dem Fall die letzte Frau und sie, ja, das Team gut quasi beim Spielstand halten konnte, weil ich sag mal so, hätten sie jetzt da das 2-1 kassiert, wer weiß, ob das die Moral nicht direkt wieder gebrochen hätte. Nach den letzten Wochen von Brooklyn, wo sie mal hoch verloren haben. Daher wichtige Szene für die Keeperin, macht das, was sie machen soll und sorgt auf jeden Fall für ein bisschen Sicherheit bei einer verunsicherten Mannschaft.
Ja, das ist richtig. Wir springen an fast den Anfang der zweiten Halbzeit, 56. Minute. Dort gibt es auch eine Spielerin, die soll genau das machen, was sie machen soll. Und sie macht es auch, nämlich Caroline Kelly. Die steht genau dort, wo eine Flanke hinkommt. Und für diese Flanke muss sie einfach nur noch den Kopf entsprechend hinhalten. Das macht sie. Und daraufhin fällt ein Tor, sodass Brooklyn an der Stelle dann jetzt 1-2 führt.
Und das nächste Tor ließ gerade mal 2 Minuten auf sich warten. Und das war ein bisschen kurios, weil wir aufgrund der etwas langsamen Kameraführung nicht so genau wissen, ob das ein Kacktor war oder ein sehr schönes Tor. Auf jeden Fall gibt es einen Fernschuss von Breslin, die mit ordentlich Wumms auf die rechte untere Ecke schießt. Der Ball purzelt, oder in meinem Fall eher purzelt, hinter der Keeperin vom rechten Pfosten ins Tor rein. Und da war nicht ganz klar, war das quasi ein abgeprallter Ball von ihr, war es irgendwie ein cooler Tor vom Pfosten. Auf jeden Fall Fernschuss hinter die Torlinie. Und damit 3-1 für Brooklyn. Der Sieg ist nah.
Dein Wortspiel war auf jeden Fall besonders, sehr besonders. Was auch besonders war, ist die Frage, hat das letzte Tor der Partie oder wer hat das letzte Tor der Partie überhaupt geschossen? Laut Apps, beziehungsweise laut Facts, die man danach überall im Internet findet, soll es ein Eigentor gewesen sein. Wir haben uns die Szene ein paar Mal angesehen, aber können ehrlich gesagt nicht sehen, dass da eine Verteidigerin nochmal am Ball ist. So dass es in unseren Augen eigentlich kein Eigentor ist. Wir sind in der 61. Minute. In dem Fall die setzt sich eine Stürmerin gegen 2 oder 3 Verteidigerinnen durch und schießt den Ball dann flach unten rechts ins Tor. Die Torhüterin hat die Ecke nicht wirklich gut im Prinzip, weil zwischen ihr und dem Pfosten ist noch ein bisschen Platz. Und genau da rollt der Ball durch. Sie ist zwar unten rechtzeitig, aber wie gesagt, hat weit genug entfernt, sodass dann in dem Fall das Tor fällt. Wie gesagt, offiziell ist es ein Eigentor, aber eigentlich sieht es nicht danach aus, als wenn da eins wäre. Aber vielleicht ist ja irgendwo eine Haarspitze, die wir nicht sehen.
Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt keine weitere Szene mehr aufgeschrieben, weil der Rest jetzt irgendwie nicht so belangvoll gewesen ist. Hast du noch was?
Nein.
Gut, dann war ich da nicht der Einzige. Ja, unterm Strich muss man sagen, dass Fort Lauderdale irgendwie sehr abgebaut hat in letzter Zeit. Sie haben so ein bisschen das verzögerte Brooklyn-Syndrom. Denn Brooklyn sah ja anfangs sehr stark aus, war Tabellenführerin und rutschte dann ab. Fort Lauderdale hat genau das Gleiche gehabt. Sie waren kurzzeitig Tabellenführer und stehen jetzt mit Brooklyn unterhalb des Playoff-Strichs. Sind also auch ganz schön, naja, qualitätstechnisch eingebrochen, wie die meisten Teams in der Liga, um ehrlich zu sein. Man muss sagen, Brooklyn macht das hier richtig gut. Man sieht ja so ein bisschen Spuren vom eigentlichen Team. Jetzt ist aber die Frage, ob sie das überhaupt auf längere Zeit halten können oder ob wir dann die nächsten 3, 4, 5 Monate ohne Sieg sehen und am Ende sich keiner mehr dafür interessieren wird. Deswegen aus meiner Sicht ein interessantes Spiel. Paar Tore dabei, die nicht so hätten fallen müssen. Aber unterm Strich ein Sieg für Brooklyn und damit der erste im neuen Kalender.
Was mir bei der Partie noch aufgefallen ist, vor allem bei Brooklyn, wäre der Gegner jemand anderes gewesen, hätten sie diese Partie in meinen Augen verloren. Weil, klar, sie standen irgendwie besser, gerade in der Verteidigung, als wir es so die letzten Wochen erlebt hatten. Aber eigentlich die Chancen, die sie da vorne hatten, die waren, dass die da am Ende reingegangen sind, da war sehr viel Glück mit dabei. Also auch bei Brooklyn ist noch sehr, sehr viel Arbeit, bis man es überhaupt über den Strich schafft und auch realistische Chancen am Ende auf die Meisterschaft hat.
Bin ich bei dir. Und ja, ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle eine kleine Pause machen, damit ihr zum einen euch die Tore von Brooklyn selber mal angucken könnt und zum anderen, weil wir sie uns verdient haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir gleich zurück bei den Herren der Schöpfung, denn dann geht es ins Kentucky Derby und in das Derby der Camino Real. Bis gleich.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Oder um genau zu sein, willkommen zu Folge 131 und wie immer bei meinsportpodcast.de. Von den Damen gehen wir jetzt zurück in den Herrenfußball der USL und wir haben euch gleich mal 2 Derbys rausgesucht, diesmal in der USL Championship. Beide. Wir gehen mal in das erste Spiel eines komplett neuen Derbys, das vor allem wegen einer einzigen Szene noch wahrscheinlich ein bisschen länger in Erinnerung bleiben wird. Und wir reden vom Commonwealth Cup zwischen Louisville City aus Louisville und dem Neuling oder dem Liga-Neuling Lexington, ebenfalls aus Kentucky. Also ein In-State Derby zwischen Louisville und Lexington. Ich bin ganz ehrlich, mich hat weder das Auswärtstrikot von Lexington noch der Name der Trophäe bisher sonderlich begeistert. Was war so dein Eindruck so von der Partie und wie stehst du so zu den Designaspekten von Namen und Trikots?
Ja, also der Name für das Derby hätte definitiv kreativer sein können. Und klar, man kann nicht jeden Namen nehmen, weil so manche Namen wahrscheinlich markenschutzrechtlich geschützt sind. Beispielsweise Kentucky Derby hatte eher was mit Pferden zu tun. Hat auch diese Woche, glaube ich, stattgefunden oder am letzten Wochenende. Aber trotzdem hätte es da noch mehr Möglichkeit gegeben. Den Namen finde ich jetzt, den sie da gewählt haben, ehrlich gesagt auch nicht besonders ansprechend. Aber okay, vielleicht verbinden die Leute vor Ort dann irgendwie mehr damit als wir, so aus der Distanz. Und die Trikots waren so ein bisschen wie immer nicht besonders spannend. Spannender dagegen war dann schon die Partie, die dann schon auch mit einem verdienten Sieger geendet hat.
Ja, ich bin ganz ehrlich, da war es eine Szene dabei, die mich fasziniert hat. Beginnen wir mit einer guten Parade, denn Minute 38 hatte Jensen Wilson, der Stürmer von Louisville, eine sehr gute Chance, zum Torerfolg und schießt aus kurzer Distanz auf den rechten Pfosten. Und Logan Ketterer, der jahrelang in der MLS nur auf der Bank saß und jetzt seine erste Saison nach langer Zeit wieder am Tor steht, hat dann eine sehr gute Parade gezeigt, indem man nach rechts taucht und den Ball zur Seite boxen kann. Hat mir ziemlich gut gefallen. Also für einen eingerosteten Keeper sah er in der Partie in den meisten Szenen ganz gut aus.
Absolut. Also er ist mir mehrfach sehr positiv aufgefallen. Und also in meinen Augen war er von Lexington eigentlich auch der Spieler der Partie. Er war nicht der Spieler, auf den der meiste Fokus gegangen ist von Lexington, aber er war zumindest der positivste Spieler aus der Partie. Ja, ansonsten so, also ich finde, er hatte mehrere Situationen in der ersten Halbzeit, wo er sehr, sehr gut reagiert hat, wo er die Kasten sauber gehalten hat und wo er ja seiner Verteidigung dann nochmal den Hintern gerettet hatte.
Dann kommen wir zu einer Szene, die man sich echt mehrmals angucken muss und die sogar schon Meme-Potenzial entwickelt hat. Ich versuche sie mal so gut es geht zu erklären, aber ich kann wirklich nur empfehlen, sich die Highlights vom Spiel anzugucken, weil dann seht ihr die selber. Wir haben folgende Szene. An der linken Auslinie, also aus Sicht von uns quasi, rennen Ayago, der Leihspieler von Lexington, und Kyle Adams, der Verteidiger von Louisville, entlang. Beide zuppeln so aneinander und versuchen halt sich gegenseitig vom Ball zu trennen. In der Nähe der linken Ecke gehen beide zu Boden, wobei dann Kyle Adams seinen gefallenen Mitspieler oder quasi den Gegenspieler am Fuß festhält. Und der ist dadurch so angepisst, dass er, während er quasi auf dem Boden liegt, wie ein Esel nach hinten austritt mit dem nicht festgehaltenen Fuß und so Kyle Adams im Gesicht trifft. Für diese Szene gibt es für Kyle Adams die gelbe Karte, aufgrund eben des Gezuppels und des Festhalten des Fußes, und für Ayago ganz klar die rote Karte. Das heißt, er muss vom Platz, hat dann aber irgendwie entweder die USL noch nicht ganz verstanden oder er hat Humor. Denn während er noch auf der quasi Bank in den Innenraum des Stadions sitzt, also der Treppe, fordert er per Handzeichen den Videoschiri ein, bevor ihn dann die Betreuer ins Stadion reinziehen. Unterm Strich Debüt für ihn bei Lexington, rote Karte, und damit muss der Underdog in Louisville zu 10 für die nächsten 40 plus Minuten haben.
Stell dir mal vor, es ist dein erstes Spiel für ein Team und dann fällst du mit so einer Aktion auf. Weil man muss dazu aussagen, das ist jetzt nicht so, dass er ihn da irgendwie versehentlich im Gesicht trifft, sondern so klar, ohne Frage, Kyle Adams hält ihn da am Bein fest. Das gibt auch völlig berechtigt die gelbe Karte dafür. Aber er also fällt in dem Zusammenhang oder lässt sich fallen, das lässt sich schwer herauszusehen. Aber er zieht dann extra das Bein nochmal ein Stück hoch, also das andere Bein, und tritt dann nach hinten aus. Und er weiß ganz genau, dass er da nur seinen Gegenspieler treffen kann, weil der ja direkt dort liegt. Und dass er da das Gesicht treffen wird, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und was noch weniger nachvollziehbar ist, was er auch mitbekommen haben müsste, war, dass um ihn herum ganz viele Spieler von Louisville standen, die sich da gerade warm gemacht hatten und die Szene natürlich auch sehr gut gesehen haben. Ebenso der Assistent, der auch sehr nahe stand und es gesehen hat und es dementsprechend da auch gar keine Fragen gab, welche Karte es da für ihn geben würde. Und auf die Idee zu kommen, dann nochmal den Videoschiedsrichter haben zu wollen, was will er denn erreichen? Also der wird die rote Karte an der Stelle nicht zurücknehmen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Kyle Adams da jetzt eine rote Karte für bekommen hätte, sondern gelb ist da völlig in Ordnung. Aber also das ist wirklich sehr, sehr blöd. Und es ist seine erste Partie für dieses Team. Da hat er es wahrscheinlich bei beiden Teams, also sowohl bei seinem Hauptteam wie auch bei seinem Leitteam, gar keine gute Werbung für sich gemacht. Wir haben leider noch nicht rausfinden können, wie lange er denn jetzt gesperrt ist. Da gibt es noch keine Meldung. Vielleicht kommt es in den nächsten Tagen.
Was ich hier am lustigsten finde, ist ja, dass es überhaupt gar keinen Videoschiri gibt in der USL.
Das ist der nächste Punkt.
Du kannst ihn gerne fordern, aber es wird dir wahrscheinlich auch überhaupt nicht springen. Das fand ich irgendwie auch nochmal lustig.
Aber okay, vielleicht interpretieren wir das alle nur falsch, sondern das Zeichen, was er gemacht hat, Vielleicht mag er einfach geometrische Form. Gut, vielleicht ruft er auch Videos, also VAR, aber ja, vielleicht ist es alles nur ein großes Missverständnis.
Stichwort Missverständnis. Manchmal wundert man sich schon bei der USL, warum die ihre Highlight-Videos von früher ungefähr 3 bis 4 Minuten auf 8 Minuten mittlerweile gestreckt haben. Weil manche Szenen sind entweder viel zu oft drin oder sind unnötig drin. Und ich habe mir eine Szene aufgeschrieben, die wir gefühlt 5-mal wiederholt bekommen haben. Denn in der 58. Minute, also 8 Minuten später, hält Logan Ketterer, der Keeper von Lexington, einen sehr guten Kopfball von Ray Serrano, der eben nach einer Flanke gut in den Ball reingesprungen ist. Und diese Szene hat man irgendwie 3-4 Mal nochmal zu sehen bekommen. Ich weiß nicht warum, weil so krass war jetzt nicht die Torparade und auch nicht der Kopfball. Aber hey, Ketterer kann sich auszeichnen in Unterzahl. Das Team muss ja irgendwie noch überleben. Und wir kriegen eine Füllung von ungefähr 8 Minuten.
Irgendwie muss man die Zeit ja voll kriegen. Springen wir mal in die 68. Minute. Bis dahin fand ich, war Lexington gefühlt gar nicht zu sehen am Tor von Louisville. Louisville dagegen hatte so einige Chancen, keine super krassen, aber durchaus die eine oder andere war ganz gut. Sie waren, könnte man auch sagen, zum Teil sogar schon ein bisschen fahrlässig. Und, das ist das nächste Problem, Ketterer hält wirklich gut. Also der hat auch in der zweiten Halbzeit dann noch ganz, ganz viel rausgefischt, was bei anderen Torhütern vielleicht ins Tor gegangen wäre. Also von ihm in dieser Partie definitiv eine sehr, sehr gute Leistung. In der 68. Minute hat Louisville eine Ecke. Diese wird ausgeführt und in dieser Situation haben wir, ich glaube, es sind 3 Angreifer und ein Verteidiger. Der Verteidiger ist in dem Fall Gibert und alle 4 springen nach oben. Alle 4 halten den Kopf irgendwie hin. Letztendlich ist es der eigene Verteidiger, der den Ball an den Kopf bekommt. Diesen aber auch, also ich weiß nicht warum, er macht tatsächlich eine Kopfbewegung Richtung Tor und der Ball fliegt dann ins Tor. Heißt, Eigentor in der 68. Minute.
Was natürlich echt bitter ist, um ganz ehrlich zu sein, wenn du eh schon Probleme hast und dann nochmal dir selber ein Tor reinschenkst. Aber naja, wann war schon mal ein Eigentor nicht unglücklich? Das nächste Tor war allerdings wieder ein Qualitätstor und kein unglückliches oder Glückfalltor. Denn in Minute 81 darf Philip Goodrum ran, der ja irgendwie die Wilson Harris Nachfolge bekommen sollte. Und da war es die klassische Situation. Er rennt aufs Tor zu, ist noch ein Stückchen, sagen wir mal 2-3 Meter vom Strafraum entfernt, hat eine gute, aussichtsreiche Position, zentrale Lage und hämmert den Ball mit Wucht unten rechts rein. Und damit führt Louisville mit 2-0 und spätestens hier war dann der Drops gelutscht. Denn außer, ich glaube, einer Szene später war es das schon, was man von Lexington offensiv gesehen hat. Und so gewinnt Louisville mit 2-0 im ersten, ich nenne es einfach so, Kentucky Derby. Verklagt mich doch, Pferdemenschen.
Ja, Lexington hatte in der 84. Minute dann ein bisschen Pech. Da haben sie noch einen Pfostentreffer. Aber am Ende, finde ich, hat Louisville da auch verdient gewonnen.
Gehen wir in das nächste Derby. Und das war tatsächlich sehr unterhaltsam und durchaus überraschend. Denn gehen wir in das wunderschöne Derby mit dem Namen Derby del Camino Real. Das Silberstraßen-Derby, wie es auf Deutsch übersetzt heißen würde. Und wir reden von der Partie von El Paso gegen New Mexico United. El Paso in den letzten Jahren eher eines der schlechtesten Teams. New Mexico letzte Saison sehr, sehr weit oben, gewann, wenn ich mich nicht irre, die Western Conference und war ja auch in den Playoffs aktiv. Das erste Spiel in der Saison ging an New Mexico und vor ein paar Wochen hat El Paso New Mexico aus dem Open Cup rausgeworfen. Das heißt, ein bisschen Feuer lag in der Partie und ich bin ganz ehrlich, das haben wir auch durchaus bekommen, aber wahrscheinlich anders als geplant. Was war so dein Eindruck vom diesen Derby, liebe Anne?
Also in erster Linie, zwar ist der Name schön, Aber das Stadion hässlich, weil es ist ja wie immer dieses hässliche Baseballstadion. Und der Rasen sieht einfach richtig schlecht aus. Aber was wir bekommen haben, war, ja, du hast es schon angeteasert, eine kleine Überraschung. Ein Ergebnis, mit dem man so definitiv nicht gerechnet hat. Und ich muss feststellen, ich war in dieser Partie von New Mexico ziemlich negativ überrascht, weil sie hatten zwar ihre Torchancen, aber die waren in der Regel nicht besonders hochwertig oder dann am Ende nicht vernünftig geschossen. Aber ich habe eigentlich mehr von diesem Team erwartet. Man hat allerdings schon nach wenigen Minuten, also nach 12 Minuten gesehen, in welche Richtung es geht. Und es geht immer in die Richtung eines Spielers in dieser Partie. Wie gesagt, 12. Minute, dort die klassische Situation. El Paso ist im Angriff. Es wird eine Flanke in den Strafraum gemacht. Und dort steht Wilmer Cabrera Jr. Und der köpft den Ball einfach nur ins Tor, sodass die Gastgeber mit 1-0 führen.
Er hat lustigerweise den Spitznamen Nepo Baby bekommen. Einfach weil er ja der Sohn seines Vaters ist und der ja der Trainer immer bei ihm ist. Das heißt, diese klassische Trainersohn-Geschichte. Aber er hat sich in den letzten Jahren sehr gut emanzipiert. Das haben wir schon zu Toros-Zeiten.
Er ist wirklich der Sohn von seinem Vater?
Ja, ich weiß, das klang schön. Aber du weißt, was ich meine. Also von Wilmer Cabrera Senior, der Sohn. Und ja, was ganz lustig war, weil man zurück, wenn man den Ton nicht mitbekommen hat, es gab Tonprobleme. In der ersten Halbzeit gab es überhaupt keinen Ton. Und in der zweiten Halbzeit gab es zwar einen Kommentatorin wieder, nur hat er den Rauschfilter nicht gefunden. Was vor allem für die anderen gerade ein bisschen problematisch war.
Ja, der Ton war, also wirklich, das kann doch nicht deren Ernst sein. So hässlich wie es Stein war auch der Ton.
Was hingegen gut war, das war das zweite Tor in der Partie. Ebenfalls geschossen von Wilmer Cabrera Jr. Und da war eine Szene, die ganz lustig war, weil man könnte sagen, es gab eine Klebepfalle im Tor. Vermutlich wollten die Motten fangen. Denn ja, Wilmer kriegt den Ball unweit vom Strafraum, unweit vom Elfmeterpunkt im Strafraum vorgelegt. Sieht, dass er genügend Platz hat, um irgendwas mit dem Ball zu machen und die Verteidiger völlig außerhalb ihrer normalen Position sind. Lässt sich Zeit und schlänzt den Ball so mittig oben rechts in die Maschen. Und anstatt, dass der Ball runterrollt, wie üblich, bleibt er da kleben. Wie an so einer schönen Mottenfalle. Ja, muss man sagen, schön gemacht, aber hat echt, sorry für die Wortwahl, beschissen verteidigt. Weil da war nicht nur mega viel Platz für Wilmer Cabrera Jr. und halt noch keiner auf irgendwelchen Positionen. Und das als eigentlich sogenanntes Top-Team, das sich jetzt mit dem besten neuen Trainer der letzten Saison geholt hat und ja El Paso immer als kleinen Bruder bezeichnet. Ja, der kleine Bruder, der in die Pfütze geschubst würde, oder in dieser Partie, das war New Mexico und nicht El Paso.
Es gibt in der 83. Minute nochmal eine Situation und auch da kann man wieder sagen, dass es beeindruckend schlecht verteidigt. Weil New Mexico ist gerade im Spielaufbau. Aus der Verteidigung heraus, man hat es ja etwa bis zur Hälfte der eigenen Hälfte geschafft, versucht sich so ein bisschen zu sortieren. Der Ball wird immer so auf recht kurzen Pässen vor sich hingekickt. Man achtet gar nicht darauf, wo so der Gegner überall rumsteht, weil der Gegner denkt sich natürlich dann auch irgendwann, kommen wir mal hin. Und das machen sie auch. Und letztendlich haben sie es recht einfach, den Ball abzunehmen. Und dann können sie sehr schnell, auch schon fast in Überzahl, in den Strafraum zulaufen. Und dort reicht ein kurzer Pass auf, natürlich, Wilmer Cabrera Jr. Und der macht sein drittes Tor in dieser Partie.
Das war, by the way, der erste Hattrick in der Geschichte von El Paso Locomotive. Also egal, wie die Geschichten um Wilmer Cabrera Senior und Junior in den nächsten Jahren ausgehen, er hat sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Mit dem ersten Hattrick der Clubgeschichte. Ansonsten kann man noch höchstens erwähnen, dass das, was mir von New Mexico offensiv aufgefallen ist, eigentlich nur Marvin Vargas war, der Spieler von New Mexico, der zweimal aus kurzer Distanz gute Szenen hatte. Allerdings hatte Jamali Wade, der ja Nationalkeeper von Jamaika ist, den Ball gut parieren können. Weil wenn das die einzigen nennenswerten Torszenen waren in 90 plus Minuten, dann ist das schon deprimierend schlecht. Was mich halt überrascht, du hast eine Woche vorher gegen Omaha dominiert, hattest 12 Torschüsse und hast dem Team keine Chance gelassen. Und jetzt verkackst du eins der wichtigsten Spiele, das du überhaupt hast in der Saison, nachdem du gegen das Team aus dem Open Cup geworfen bist und bist so desorientiert und desinteressiert. Das hat mich wirklich, ja, nicht nur deprimiert, sondern wirklich geschockt. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Und naja, unterm Strich, El Paso gewinnt völlig verdient das Derby der Camino Real. Und New Mexico United muss sich langsam fragen, was das mit der Saison werden soll. Denn sie spielen zwar auch nicht schlecht, halt auch bei weitem nicht so gut, wie sie sein sollten, wobei sie ja den Großteil des Kaders behalten haben.
Ja, absolut.
Lass uns doch mal noch kurz einen Blick in die Zukunft werfen, und zwar in die nahe Zukunft. Auch wenn du fußballerisch eh im Lande unterwegs bist und vermutlich nicht viel Zeit für die USL hast, gäbe es da eine oder mehrere Partien im Kosmos, die dich interessieren würden oder die du zumindest empfehlen würdest?
Na gut, also wenn man es rein aus die beste Zeit zum Sehen betrachtet, dann gibt es da natürlich leider nur eine Partie an diesem Wochenende, die sich empfiehlt, und das ist Rhode Island gegen Monterey Bay, denn das ist am Samstag um 22 Uhr, also eine Top-Zeit zum Sehen. Das könnte vielleicht sogar auch qualitativ eine sehr interessante Partie werden. Monterey derzeit auf Platz 2 in der Western Conference, während es für Rhode Island ja noch nicht so gut läuft bis dato. Allerdings spielt Rhode Island zu Hause. Vielleicht hilft es. Vielleicht setzen sie eine große Überraschung und lassen sich von Monterey da gar nicht die Butter vom Brot nehmen. Ansonsten gibt es eine Partie, die ich spielerisch ganz interessant finde, und das ist wieder die Partie von El Paso. Die müssen nämlich gegen Tulsa ran, und Tulsa ist aktuell auch noch ihr direkter Konkurrent in der Tabelle. El Paso ist auf Platz 4, Tulsa auf 5. Die Punkte mitzunehmen, das wollen natürlich in dem Fall beide. Und beide hätten dann auch die Chance, sich noch näher an New Mexico heranzupirschen. Die spielen an diesem Wochenende nämlich auch noch gegen Phoenix.
Was das nächste Derby für sie sein wird. Und da haben sie vielleicht Glück, dass Phoenix noch schlechter ist als sie selber.
Ja, genau.
Ansonsten muss ich sagen, habe ich Championship-technisch nicht wirklich viel mehr zu empfehlen. Aber noch ein Spiel aus der League One, und zwar für die, nennen wir es mal, Kuriositätenkabinett-Fetischisten. Ein schönes Wort für Galgenmännchen, by the way. Die Partie zwischen AV Alta und Texoma. Die ist um 4:30 morgens, also eher gut, wenn man das Baby wickeln muss. Aber wir treffen hier eine Mannschaft, die zu Hause vor anscheinend keinem Flutlicht in der Dunkelheit spielt, die offensiv Spaß machen, auf Texoma. Ein Team, das defensiv so ziemlich alles verlernt hat, was man als defensive Mannschaft lernen sollte, die zwar Tore schießen, aber noch mehr Tore kassieren. Um es kurz zu machen, das Duell der Neulinge, eine torhungrige Mannschaft, die irgendwie zu Hause nicht den Lichtschalter findet, gegen eine Mannschaft, die noch keinen einzigen Sieg geholt hat, die einfach grottenschlechte Abwehrleistungen hat. Das kann ein schönes 0-0 werden oder ein 8-0 oder ein 8-5. Also ein total schöner Grottenkick vom Feinsten.
Ja, der Tipp ist gar nicht so schlecht. Das könnte einige Tore geben.
Ich habe das Spiel von Texoma gegen Charlotte geguckt, und das war wirklich gruselig. 2-0 geführt, deutlich besser ausgesehen, plötzlich 2-3 hinten gelegen, nochmal geschafft, es auszugleichen, zack, 3-4 kassiert, verloren. Also Texoma ist wirklich eine völlig wilde Mannschaft von Emotionen her, von himmelhoch jauchzend bis total bescheuert, alles dabei.
Ist natürlich auch ein gutes Verkaufsargument.
Wäre auch ein guter Podcast-Untertitel, Sideline, der USL-Podcast von himmelhoch jauchzend bis total bescheuert, alles dabei.
Ja, gar nicht so schlecht.
In dem Sinne war es das dann auch für diese Folge von Sideline. Nächste Woche werden wir, wenn es nichts quasi Aufregenderes gibt, für euch wieder den US Open Cup besprechen. Denn ein paar USL-Teams sind noch dabei und haben ja auch Chancen auf die nächste Runde. Das dann aber erst nächste Woche. Ansonsten kennt ihr den Drill, bewertet unsere Folgen auf den möglichen Podcast-Portalen, schreibt uns eure Gedanken auf den sozialen Netzwerken und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann bei Folge 132 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.